Die Umstände von Danny Trans Tod waren derart brutal, dass die meisten Menschen in Cabramatta vor lauter Entsetzen seiner Beisetzung fernblieben. So kam es zumindest seiner Schwester G vor. Die Aufbahrungshalle war nahezu leer gewesen. Ihr toter 17-jähriger Bruder in dem geschlossenen glänzenden Sarg. Ihre Eltern und ein paar Verwandte, die vor dem vergrößerten Foto eines grinsenden Danny knieten, und ein buddhistischer Mönch, der für ein Mittagessen Gebete sang. Die einzigen Anwesenden, die nicht zur Familie gehörten, waren zwei Lehrerinnen und ein Lehrer aus Dannys Highschool, die eng beieinander standen, staunend und verwundert, weil es weder Sitzgelegenheiten noch Trauerreden gab. Bei der anschließenden Zusammenkunft im kleinen Reihenhaus der Familie blieben sie an der Tür stehen, in den Händen noch immer die Blumen und Beileidskarten, die sie mit zur Beisetzung gebracht hatten. Niemand hatte ihnen gesagt, dass vietnamesische Familien Geld annehmen, und winkten G., als wollten sie eine Kellnerin auf sich aufmerksam machen. »Hi, Key«, sagte Mr. Dixon mit unangemessen fröhlicher Stimme, den Mund weit aufgerissen, offenbar bemüht, ihren Namen richtig auszusprechen. Er hatte sie immer Kai genannt, obwohl sie ihn im 8. Schuljahr berichtigt hatte, als sie 4-mal die Woche in seinem Matheunterricht saß. »Geh«, hatte sie leise gesagt, mit langem E, wie in Igel. Vielleicht hatte er ja Amnesie, denn jedes Mal, wenn er die Klassenliste verlas, wurde sie wieder zu Kai. Und nachdem sie ihn das dritte Mal korrigiert hatte, gab sie auf. »Geh«, »Kai«, egal. »Hi«, sagte G. und machte rasch auf dem Couchtisch Platz für die Blumen. Sie konnte spüren, wie die drei das Wohnzimmer ihrer Eltern betrachteten. Alles identifizierten, was ihnen vertraut war. Fernseher von Panasonic, uraltes McDonald's-Spielzeug aus Happy Meal-Packungen auf dem Videorekorder, G.'s gerahmter Hochschulabschluss, Fotos von Danny, wie er 4 Jahre hintereinander die Auszeichnung als bester Schüler bekam, und alles, was ihnen fremdartig erschien. Der Ahnenaltar mit Schwarz-Weiß-Fotos ihrer ernst blickenden toten Großeltern, ein an der Wand über dem Fernseher hängender leuchtend roter Kalender, der daran erinnerte, dass 1996 das Jahr der Ratte war. Säuberlich aufgereihte Schuhe vor einer Tür. Die beiden Frauen, es waren Miss Faulkner und Miss Buck, studierten weiter den Raum, lächelten Gies kleine Cousins an, von denen einer mit einer Grimasse antwortete. »Sind deine Eltern da?«, fragte Mr. Dixon. »Mom ist in der Küche.« Ihre Mutter war in der Nacht zuvor aufgeblieben und hatte über 100 Klöße mit der Hand gerollt. G. hatte mitgeholfen, auf jeden Kloß einen Tupfen rote Lebensmittelfarbe zu stempeln, aber Zweifel angemeldet, ob es wirklich nötig sei, so viel Essen zuzubereiten. Denn obwohl sie seit fast 5 Jahren nicht mehr in Cabramatta lebte, wusste sie, wie der Stadtteil funktionierte. Wenn eine Familie einen guten Tod zu beklagen hatte, einen, der alte Menschen traf, einen, auf den jeder vorbereitet war, kamen die Asiaten praktisch mit der ganzen Verwandtschaft an und überreichten Umschläge voll mit Geld. Aber wenn es ein schlechter Tod war, einer, der durch ein schreckliches Unheil verursacht wurde, bei dem es um Kinder oder Gangs oder Heroin ging, waren plötzlich alle zu beschäftigt oder gerade verreist oder hatten es zu spät erfahren. Ihre eigenen Eltern hatten sich bei Freunden und Bekannten schon ähnlich verhalten und behauptet, sie hätten nicht frei bekommen, obwohl sie in Wirklichkeit fürchteten, ein solches Unheil könnte auf sie abfärben, wenn sie ihm zu nahe kamen. »Diesmal ist es anders«, hatte ihre Mutter gesagt, nachdem G. gefragt hatte, wer denn das viele Essen verspeisen sollte, das sie zubereiteten. Sie mied G.'s Blick, als sie antwortete. Sie wollte nicht eingestehen, dass Danny einen schlechten Tod gestorben war. Den schlimmsten. Ein Albtraum, der ihr die Sprache raubte und ihre Familie verstummen ließ. Sie wollte nicht zur Ruhe kommen, als fürchtete sie, die Wahrheit würde sie einholen, wenn sie auch nur für einen Moment aufhörte zu arbeiten. G. hatte den Stempel demonstrativ auf die Arbeitsplatte fallen lassen. Wieso ist es diesmal anders?« fragte sie, versuchte den Blick ihrer Mutter aufzufangen, versuchte jemanden, irgendwen in der Familie dazu zu bringen, ihr in die Augen zu sehen und mit ihr über ihren Bruder zu reden. »Weil er mein Sohn ist«, sagte ihre Mutter und knallte den Teig so fest wieder auf die Platte, dass es schien, als würde ihr Körper gleich in sich zusammenfallen. Gay hatte sich eine Erwiderung verkniffen. Sie hatte sich auf die Zunge gebissen, während ihr alle möglichen Gedanken durch den Kopf wirbelten. Daran, dass Nachbarn nicht zur Beisetzung kommen würden. Daran, dass Kollegen ihrer Eltern, die normalerweise Hochzeitseinladungen von Leuten erwarteten, die sie kaum kannten, praktischerweise zu beschäftigt für einen Beileidsbesuch wären. Wie sie Mahjong miteinander spielten und gekochte Erdnüsse aßen, während sie über den guten Jungen, den schlauen Jungen, den schmerzlich bedauernswerten Jungen plauderten, der zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war. Sie sah, wie sie kopfschüttelnd darüber klagten, dass die Welt sich so verändert hatte, wie skrupellos die Menschen geworden waren, wie willkürlich das Schicksal an einem Viertel wie Cabramatta in einem so verwirrenden Land wie Australien zuschlug. Und das machte sie wütend. Gay knirschte unwillkürlich mit den Zähnen, wenn sie daran dachte, was die Leute wohl über ihren Bruder sagten. Denn was zum Teufel wussten die schon? Unheil. Das war sinnlos. Defätistisch. Unheil, das hieß aufgeben, bevor es angefangen hatte. Eine Fußnote. Etwas, das anderen Leuten zustieß. Unheil. Es weckte in Gay den Wunsch, den verkrampften Mund zu öffnen und ihre abwesenden Nachbarn anzuschreien. Aber sie wusste, selbst wenn sie es versuchte, würde kein Laut herauskommen. Sie konnte immer nur davon fantasieren. Sie konnte nie wirklich gehört werden.